Einen wunderschönen guten Morgen allerseits. Immer wenn Wahlen sind, dann fragen sich die Leute, wen soll ich wählen und wofür stehen die einzelnen Parteien? Jede Partei hat ja ein Wahlprogramm, ein offizielles Wahlprogramm. Aber kennt ihr Wahlprogramme von Parteien? Genau, ich habe diese Woche jemanden besucht, da habe ich gestaunt. Da hat die Person das Wahlprogramm der Partei gekannt, über die wir geredet haben. Aber ich habe so den Eindruck, die meisten, ne, haben keine Lust, sich mit irgendwie, wie viele Seiten hatte das Wahlprogramm von der Partei? 10 Seiten, ne? 10 Seiten geht noch, aber 10 Seiten, ne? Da fängt es schon an. Ne? Will ich 10 Seiten lesen? Und war das leicht zu lesen oder? Aber wollen wir keine Namen nennen hier. Also es gibt also Parteien, wo es ein bisschen einfacher ist. Ja. Jetzt bin ich ein paar Tage hier in der Gemeinde und ich möchte heute Morgen euch sagen, was mein Parteiprogramm ist. Also ihr sollt heute Morgen quasi hier rausgehen und sagen, ach, guck an, dafür steht der Steffen Höhme. Ach, das ist ihm wichtig. Ich habe in den letzten, ja, ich will nicht gleich Jahren sagen, eher Wochen und Monaten, habe ich mich damit beschäftigt, was mir wichtig ist, im persönlichen Glauben, aber auch bei Gemeinde. Und ja, jeder hat ja so seine Punkte, ne, was ihm wichtig ist, wo er sagt, also das wäre schon wichtig. Ne? Dem Georg war heute Morgen wichtig, dass die Tür zugemacht wird. Ich konnte mich da schön anschließen. Solange wie noch Leute mit Jacke hier sitzen, ne, denke ich mir, kann die auch, ne, ist immer ein bisschen hinhergerissen. Der eine sagt, nee, die Tür muss aufstehen bleiben. Wir wollen doch offen sein, offene Gemeinde für Gäste. Das ist so, wenn wir zum Bäcker gehen. die Geschäfte, die Bäcker zum Beispiel, was haben die mit der Tür immer, auch im Winter? Offen. Ne? Die haben immer die Tür offen, oder die Imbisse, ne? Damit die Leute bloß nicht nochmal eine Tür aufmachen müssen, damit die Leute es noch leichter haben, da reinzugehen. Hat natürlich den Nachteil, die schon drin sitzen, die müssen immer mit Jacke drin sitzen, ne? Und immer eine heiße Suppe nehmen oder was auch immer. Ne? Und so gibt es halt unterschiedliche Sachen, was Menschen wichtig ist. Und mir sind 3 Sachen in den letzten Wochen, sind mir wichtig geworden. Und die habe ich mal so, ne, ich habe mal so 3 Punkte gefunden, die mir wichtig sind. Der Georg weiß sie schon, dem habe ich das schon gesagt. Weißt du sie noch? Nee, nicht sagen, nur weißt du sie noch? Ja, sehr gut. Und ich bin so ein Fan von Sprichworten, weil ich glaube, Sprichwörter ist etwas in der Gesellschaft, was ganz viele Menschen, egal was sie glauben, eint. Also es gibt Sprichwörter, da können irgendwie alle was damit anfangen, obwohl keiner so richtig weiß, wo es herkommt. Also ein Sprichwort, ich kannte das, und 3 sind alle guten Dinge, und dann wurde ich korrigiert, und nee, das heißt, alle guten Dinge sind 3. Kann auch sein, dass es da so unterschiedliche regionale Fassungen gibt, aber also irgendwie sind 3 Sachen immer eine gute Sache. Das Sprichwort kennen alle. Wer kennt es nicht? Keiner. Also alle kennen das Sprichwort. Ne? Das ist schon mal gut. Und ich möchte heute Morgen 3 Sachen nennen, die mir wichtig sind. Wisst ihr übrigens, wo das herkommt mit den alle guten Dinge sind 3? Weiß man nicht, wo das herkommt. Ne? Es könnte sein, wenn wir eine Zeitreise machen würden von etwa 2200 Jahren, hier in Germanien, vor 2200 Jahren, da gab es eine Rechtsprechung, also ein Gericht. Und wenn der Angeklagte eingeladen wurde, vor Gericht auszusagen, ne, und der ist nicht gekommen, der war irgendwie verhindert, dann hatte er nicht nur die Chance, ein zweites Mal zu kommen, sondern ein drittes Mal. Und dieses Gericht hat einen Namen gehabt. Das stand vielleicht irgendwie draußen dran, am Schaukasten. Und das hieß Ting. Ting. Und ne, aus Ting kann sein, dass Ding wurde. Und sozusagen war für den dreimal die Chance, nochmal zu kommen. Ne? Und daher kommt diese Redewendung, alle guten Dinge sind drei. Dreimal hatte der Angeklagte die Chance, zum Ting zu kommen. Ja, das nur mal nebenbei. Mir sind drei Sachen wichtig geworden. Jetzt Georg, jetzt mal sehen, ob du jetzt kommt der Test, ne? Dem habe ich, also wenn er es nicht weiß, ist nicht so schlimm. Aber können wir uns drei Sachen merken? Meine Theorie, ja, drei Sachen geht eigentlich ganz gut. Wenn ich jetzt sieben Sachen gesagt hätte, über sieben Sachen will der reden. Oh, nee, nur drei. Gib alles, Georg, komm. Eine Sache, komm. Was? Gleichgewicht war nicht dabei. Nee. Aber auch schön, mal über Gleichgewicht. Kommt vielleicht später mal. Aha. Ja. Gut, dass es die Noten dazu gibt, ne? Dass du nicht aus dem Kopf spielen musst. Kein Ding. Drei Sachen sind mir wichtig geworden in den letzten Wochen. Gemeinschaft, Mission und Dienst. Gemeinschaft, Mission und Dienst. Und seitdem ich das mir mal so überlegt habe, dass mir diese drei Sachen wichtig sind, passiert ein interessanter Nebeneffekt. Ich kann aufschlagen, welche Bibelstelle auch immer. Ich finde manchmal alle drei, manchmal vielleicht nur zwei Sachen in ganz verschiedenen Bibelstellen, wo ich gar nicht damit gerechnet habe, dass diese Sachen da auftauchen. Klar, das ist man könnte sagen, so ein menschlicher Effekt. Ne? Wenn du ein neues Auto kaufst, ein Skoda, plötzlich siehst du, wie viele Skodas auf der Straße rumfahren. Ist dir vorher gar nicht aufgefallen. Wo kommen die plötzlich alle her? Ne? Und so ist es natürlich auch mit, wenn ich mich mit einer Sache beschäftige, die mir wichtig ist, dann passiert das auch, dass ich natürlich auch in der Bibel die unterschiedlichen Bibelstellen auch anhand dieser drei mir wichtig gewordenen Punkte beleuchte oder die darin entdecke, weil es mir einmal bewusst geworden ist. Und mir ist ein Text begegnet, wo ich erst dachte, das ist ein typischer Text von Jesus, ne? Wo ich dachte, da kommen die bestimmt nicht vor. Ne? Und bin ganz erstaunt, und dieses Erstaunen möchte ich heute Morgen mit euch gern teilen, dass auch diese drei Sachen, Gemeinschaft, Mission und Dienst, in diesem Text vorkommen. Ich lese mal den Text langsam vor und vielleicht, ne, fällt dem einen oder anderen schon mal diese Sachen auf. Ein Text aus Matthäus 15. Matthäus 15, die Verse 21 bis 28. Jesus ging danach von Genezareth weg und zog sich ins Gebiet von Tyrus und Sidon zurück. Und seht, eine kananäische Frau aus jener Gegend kam vorbei und schrie: Erbarme dich meiner, Jesus, Nachkomme Davids. Meine Tochter ist krank durch einen Dämon. Jesus antwortete ihr mit keinem Wort. Seine Jünger kamen dazu und baten ihn: Befreie sie, denn sie schreit hinter uns her. Er sagte: Ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gesandt. Sie aber kam, fiel vor ihm nieder und sagte: Hilf mir, Jesus. Er antwortete: Es ist nicht gut, den Kindern das Brot zu nehmen und es den Hunden hinzuwerfen. Und sie sagte: Ja, das stimmt, doch die Hunde fressen von den Krümeln, die vom Tisch des Menschen nach unten fallen. Alle, die einen Hund haben, können das vielleicht bestätigen. Da antwortete Jesus und sagte zu ihr: Frau, dein Vertrauen ist groß, es geschehe dir, wie du willst. Und ihre Tochter war geheilt von der Stunde an. Ein erster Gedanke, Mission. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn viele, wenn sie diesen Begriff hören, denken sie irgendwie immer noch an Afrika, an eine Missionsstation, also an eine Art Krankenstation, wo ein Pastor schwarz gekleidet und eine Krankenschwester weiß gekleidet und ganz viele afrikanische Kinder heilt. Ja, das ist so ein Klischee. Natürlich wissen wir oder ahnen es, Mission ist irgendwie mehr als dieses eine Bild. Jesus war sich seiner Mission sicher. Das lebte er und dementsprechend handelte er. Er war von Gott, seinem Vater, zu seinem Volk, den Juden, auf die Erde, auf unsere Erde geschickt worden. Und doch passiert es in dieser Geschichte, und deswegen ist diese Geschichte so besonders. Diese Geschichte stellt so einen Wendepunkt dar. Es passiert in dieser Geschichte, dass eine fremde Frau auf die Erweiterung seines Missionsverständnisses hinweist. Interessanterweise geschieht das Ganze geografisch gesehen in einem Grenzgebiet, eigentlich sogar so ein bisschen im Ausland, auf auch für Jesus nicht vertrauten Terrain. Jesus hatte vorher für ihn bekannte Orte verlassen. Wir haben gerade von dem Ort Genezareth gehört. Viele kennen Genezareth in erster Linie als der Name eines Sees im Norden. Es gibt aber auch noch einen kleinen Ort, der so hieß, Genezareth, nachdem dieser See benannt worden ist. Aber alles so im Norden von Israel, See Genezareth. Ja. Jesus hat diese für ihn bekannte Gegend verlassen und trifft in einer für ihn neuen Gegend auf eine Ausländerin. Und in der Begegnung mit ihr muss er seine Sichtweise mit der Sichtweise dieser Frau abgleichen, sich mit ihr auseinandersetzen. Und vielleicht geht es uns manchmal auch so, an unbekannten, an neuen Orten haben wir vielleicht auch eine Chance, mal das ein oder andere neu zu denken. Deshalb ist es ja manchmal ganz gut, mal woanders hinzufahren, auch in neue Gebiete, in neue Gegenden, sich mit neuen Menschen zu beschäftigen. Dann bekommen wir manchmal eine neue Sicht auf die Dinge. Wir müssen uns manchmal neu davon überzeugen, worauf es ankommt für uns Menschen, für uns Christen, in der Zeit, die Gott uns hier auf der Erde lässt. Die Frau, syrophönizisch genannt, also Syrien, so nördlich von heutigen Israel, und im Süden von Syrien gab es diese Gegend Phönizien. Ich weiß nicht, wer hat Asterix gelesen? Einer, immer zwei. Bei Asterix kommen die Phönizier immer so als Seefahrervolk vor. Also, ne, die haben immer so schöne große Boote mit so Tellern an der Seite, weiß ich noch. Auf jeden Fall ist das Gebiet nördlich vom heutigen Israel, Syrien. Und da im Süden, da ist Phönizien. Ja, das ist quasi schon für Jesus Ausland gewesen. Und da begegnet er dieser Frau und führt mit ihr einen Dialog und sie bedrängt ihn mit einer Not, mit einem echten Problem, das sie hat. Dadurch wirft sie die Frage auf, worauf es ankommt im Leben, was wirklich wichtig ist. Dieser Frau war natürlich aktuell ihre Tochter wichtig, die von einem Dämon besessen war. Und so macht die Geschichte deutlich, dass es im jüdisch-christlichen Glauben nicht nur um rechtmäßige Bekenntnisse zur rechten Zeit geht, sondern darum, dem Menschen vor Ort zu dienen und das zu tun, was dran ist, aus Gottes Sicht. Jesus hat dieses Verständnis im Kopf gehabt, ich bin gekommen, in erster Linie bis dahin für mein Volk, für das jüdische Volk, für Gottes auserwähltes Volk, dieses Volk, dahin hat mich Gott, mein Vater, gesandt. Und dieses Volk soll ich mit der Liebe Gottes vertraut machen, mit einem neuen Bund, der dann beginnt. Gleich werden wir das Abendmahl feiern und nochmal auf diesen neuen Bund nochmal ein bisschen eingehen. Und jetzt kommt eine Frau, eine Heidin, weil sie aus Syrien, aus Phönizien kommt. Und Jesus hätte ihr quasi dieses Statement setzen können. Ich bin in erster Linie bis jetzt für mein Volk gekommen und du fällst einfach durchs Raster. Du gehörst nicht dazu, du bist nicht dabei. Es ist blöd, dass deine Tochter krank ist, besessen, aber dafür bin ich nicht zuständig. Da musst du dich vielleicht an jemand anders wenden. Es geht nicht um die richtigen Worte. Für Jesus wäre so eine Antwort richtig gewesen. Es geht darum, den Menschen zu dienen und die Menschen aus Gottes Sicht zu sehen. Menschen sollen über alle religiösen und nationalen Grenzen hinweg gesund werden, Heilung und auch das Heil, Rettung erfahren. Das ist Gottes Mission mit uns Menschen damals und auch heute. Diese syro-phönizische Frau, wie sie immer in Kommentaren genannt wird, eine Heidin, erwartet etwas von dem Juden Jesus. Das allein ist schon ein Tabubruch. Als Frau einem jüdischen Mann, als Heiden zu begegnen, ist schon gewagt, aber auch in ihrer Not macht sie das eben. Es hatte sich wahrscheinlich bis zu ihr herumgesprochen, dass er in der Lage war, Menschen zu heilen, weil er das schon getan hat. Sie ist bestimmt von der Sorge um ihre Tochter willen. Ihr drängendes Anliegen ist es, dass die von einem Dämon besessene Tochter geheilt wird. Wer könnte das nicht verstehen? Später wurde sie höchstwahrscheinlich auch zu einer Nachfolgerin von Jesus. Und interessant ist, und Kritiker der Bibel, des christlichen Glaubens, könnten hier Nahrung finden, Jesus lässt sich von ihrem Leid erstmal gar nicht ansprechen. Das ist ja eigentlich sein Fachgebiet, das Austreiben von Dämonen. Wer, wenn nicht Jesus? Aber er lässt sich erstmal gar nicht ansprechen von ihrem Leid. Dann aber angesichts ihres leidenschaftlichen Einsatzes für ihre Tochter erweitert er das Verständnis seiner Sendung, seiner Mission. Eigentlich ist er gekommen als Jude für Juden. Und für uns heute ist das eher so ein bisschen fremd aus der Vergangenheit. Wir als Christen, wir sind doch die, die mit Jesus unterwegs sind. Aber zu der Zeit gab es uns noch nicht. Sondern der Auftrag, die Sendung von Gott war für sein Volk, für Juden. Er sagt, dass die frohe Botschaft in erster Linie dem jüdischen Volk gilt. Und hier haben wir so einen Wendepunkt in Gottes Heilsplan mit uns Menschen. Es ist eine Geschichte, die gar nicht besonders auffällt. Man könnte sie so weglesen. Wieder eine Frau, die irgendein Problem hat und gibt einen kleinen Disput hinher und am Ende heilt Jesus. Aber diese Geschichte ist so ein Wendepunkt in Gottes Heilsverständnis. Gott möchte, glaube ich, hier aufzeigen, dass die Rettung, das Anbieten von Gottes Heil einem jeden Menschen gilt, auch aus jüdischer Sicht den Heiden, die ja noch gar nicht im Blick hatten. Für die waren das, die waren außen. Die haben nichts mit Gott zu tun. Lasst uns unseren Gott und unseren Messias, nach dem wir suchen. Was die Heiden machen, das sollen andere sich damit beschäftigen. Ein bisschen ist es vielleicht bei uns auch manchmal so, wenn wir wenn wir auf Menschen stoßen, die so ganz anders sind, die so ganz andere Werte haben, die uns völlig fremd sind, wo wir eigentlich nur den Kopf schütteln wollten und denken, ja, so wie die leben, ist ja ganz klar, dass die nicht zum Glauben finden. Aber auch gerade diese Menschen möchte Gott erreichen. Und vielleicht durch dich oder mich. Gott will Heil und Heilung für alle. Nicht nur für die, die so irgendwie dahin zu scheinen passen. Allerdings geht der Veränderung in der Vorstellung auch von Jesus eine Anlaufphase voraus. In Matthäus 15, 22 schreit sie zuerst laut, aber Jesus will sie erst nicht hören. Parallel im Markus-Evangelium Kapitel 7 wirft sie sich gleich zu seinen Füßen, trägt ihre Bitte vor. Sie bittet nicht für sich, sondern für das Leben ihrer Tochter. Um das zu erreichen, was ihr absolut notwendig erscheint, lässt sie sich auch in diesem folgenden Dialog demütigen. Jesus speist sie erst so ein bisschen mit den Worten ab, vergleicht sie mit einer Hündin, die es nicht wert sind, beachtet zu werden, die so von den Krümeln, das, was wir runterschmeißen, leben müssen. Noch immer protestiert sie nicht, sondern führt stattdessen klug die Logik der Geschichte weiter. Sie greift dieses Bild von den Hunden, was Jesus ihr entgegnet, auf. Die Hunde bekommen nicht nur das Brot, die bekommen nicht das Brot, sondern nur die Brotkrümel, die vom Tisch runterfallen. Und dieser logische, vielleicht ein bisschen unklare Dialog führt bei Jesus zu der entscheidenden Wende. Hier wird das übliche Denkschema durchbrochen, dass Jesus vielleicht, weil er ja ohne Schuld und ohne Sünde war, weil er ja irgendwie perfekt war, nichts mehr lernen musste. Und das finde ich so interessant an dieser Geschichte, dass Jesus hier lernen musste durch eine Heidin, dass Gottes Liebe nicht nur seinem Volk gilt, sondern allen Menschen, dass Gott möchte, dass auch die Unbequemen, die ganz weit draußen sind, die so ganz anders sind, dass er die genauso liebt und retten möchte, wie bis jetzt nur sein eigenes Volk. Eine Frau hatte von einem Mann zu lernen. Das war einfach so. Unvorstellbar, dass es andersherum wäre. Und dann auch noch ein jüdischer Mann, ein Rabbi von einer Heidin. Das ist so weit fern, so weit weg. Und trotzdem passiert es hier. Jesus erweitert seinen Horizont, geht über die Grenzen hinaus, die ihm als jüdischen Rabbi und dann auch noch als Sohn Gottes ausgesandt, sein Volk zu erreichen, gesetzt gewesen wären. Und er tut das, was dran ist. Er tut das, was Not ist. Er heilt. Er heilt die Tochter. Jesus stellt sich der Not des Lebens und lässt sich auf diese konkrete Begegnung mit dieser Nichtjüdin ein, verändert sich und erweitert seine Berufung. Und er lädt uns heute ein, an dieser erweiterten Berufung teilzunehmen, offen zu sein für Veränderungen. Und je länger wir bestimmte Glaubenssätze für richtig halten, die müssen ja nicht falsch sein, aber desto schwieriger wird es für uns, nochmal neu an die eine oder andere Sache ranzugehen. Wenn du von einer Sache überzeugt bist und je länger du damit lebst, mit dieser Einstellung, mit dieser für dich persönlich gefundenen Meinung, desto schwieriger wird es, nochmal neu zu denken, umzudenken, sich korrigieren zu lassen. Alles, was wir ganz lange tun oder getan haben, wird sehr, sehr schwer, Veränderungen aufzunehmen. Ein zweites: Dienst. Jesus lässt sich bewegen, er zeigt, Gottes Heil gilt doch für alle, auch für die Heiden, auch für Frauen, für Kinder. und das syrophönizische Mädchen wird gesund. In der Auseinandersetzung mit der Welt, in der wir alle leben, müssen wir uns auch manchmal neu darüber klar werden, was Gottes Mission für deinen, für meinen Dienst bedeutet. Es sei denn, oder ich hoffe, du bist bereit, Gott zu dienen. Weil Dienen und Dienst sind so Begriffe, ja, damit kann man sich schon mal ein bisschen schwer tun. Ja, Gemeinschaft, okay, das klingt ganz nett. Mission, ja, da, ne, so, je nachdem, ne, dafür gibt es ja Leute, ne, die in Afrika sind. Aber Dienst, klingt ein bisschen anstrengend, muss es aber nicht. Was ist die gute und frohe Botschaft Gottes in unserer Zeit angesichts, ja, einer Entwicklung unserer Erde, die scheinbar nicht zum Besseren wird? Zunehmende Bürger- und Milizenkämpfe eines Kapitalismus, der doch überwiegend die Schere zwischen Arm und Reich weiter aufgehen lässt. Können wir das, solange wir noch am Speckrand der Welt leben, aushalten? Können wir das ignorieren? Können wir das ablegen, zur Kenntnis nehmen, ab und zu mal das als Gebetsanliegen aufnehmen? Ich glaube, es ist gut, wenn wir offen werden oder offen bleiben für Veränderungen. Bei uns persönlich, aber auch im Blick auf eine sich sehr stark verändernde Welt. Und uns fragen, was erwartet Gott von mir? Was kann mein Dienst in dieser Welt sein? Und um das herauszukriegen, ist es sicherlich auch gut, einmal herauszutreten aus dem, was die meisten Menschen glauben. Wir haben uns über den Mainstream, über die Hauptrichtung unterhalten. Das, was auch in unserer Gesellschaft für die meisten Menschen Konsens ist. Und manchmal ist es gut, eben da rauszugehen und nicht alles, was dieser Mainstream vorgibt, einfach zu schlucken. Gender-Mainstreaming, ne, steckt das Wort sogar schon drin. Ehe für alle passt da rein. Was dagegen zu sagen, ist mittlerweile schon schwer geworden. Abtreibung, gleichgeschlechtliche Sexualität. Ist schwierig, etwas dagegen sagen zu wollen. Merke ich. In dem Bad, wo ich nebenbei arbeite, da merke ich an den, oder wenn wir mit Menschen reden, die nicht an Gott glauben, dann hören wir, was eine vorgegebene Meinung ist. Und wie schwer das ist, in einer Gruppe mal eine andere Meinung zu haben. Das ist nicht mehr so leicht. Das wird auch nicht mehr so einfach toleriert. Das kann schon richtig Ärger geben. Die Mission Gottes ist nicht unabhängig von dem Erkennen und unseren Erfahrungen. Da ist keine mystische Kraft von oben, die ein bestimmtes Denken oder Tun gebietet. In der Begegnung mit einem anderen Menschen, mit seinen Defiziten, mit seiner Not, du hast gerade ein Problem genannt, was für dich in der nächsten Zeit ansteht, mit anderen aktuellen Problemen und aufgrund unserer Frömmigkeit, so wie wir geprägt sind, das, was uns geprägt hat, gelangen wir zu dem, was wir vielleicht als Dienst bezeichnen. Das können einzelne punktuelle Sachen sein, wo wir von Gott her den Eindruck haben, hier wäre es wichtig, konkret einzugreifen, zu handeln, zu dienen. Oder manchmal auch längerfristige Sachen. Das drückt sich dann in unserem Handeln oder in einer Lebensweise aus. Und bleibt in den seltensten Fällen oder sollte in den seltensten Fällen einfach als Lippenbekenntnis stehen bleiben. Es geht um unseren Dienst an Gott und damit den Menschen, die Gott durch dich ansprechen möchte. Den Menschen, denen du dienen kannst. wenn du es denn möchtest. Das Tun des Göttlichen, nicht to do, sondern to good, nennt eine US-Theologin Carver Hayway die Trauernden trösten, den Hungernden sättigen. Das hat immer Vorrang vor einem frommen Reden, meint diese US-Theologin. Eindrücklich veranschaulicht die Geschichte von der Begegnung von Jesus und dieser Frau diese These. Das Gott-Tun geschieht hier durch Jesus und durch die Not dieser phönizischen Mutter, die unablässig Heilung einfordert und darauf vertraut, dass dieser Jude irgendwas mit einem Gott zu tun hat und ihr helfen kann. Obwohl menschlich gesehen die Karten sehr schlecht sind. Das rechte Tun, das soll dein und mein Dienst sein. Und das hat manchmal Vorrang vor einem richtigen Reden, vor theologischen und christlichen Richtigkeiten, die auch dazu, die nicht falscher sind dadurch. Und der dritte Gedanke, Gemeinschaft. Jesus gibt in dieser Geschichte ein sehr schönes Beispiel dafür, für den Umgang mit Vertretern anderer Kulturen oder sogar in dem Fall anderer Religionen. Sein erster Auftrag, sein Auftrag bis hier, war, für die Juden da zu sein, ihnen das Heil von Gott, diese Möglichkeit, ewige Gemeinschaft mit Gott zu haben, zu übersetzen, zu bringen. Und schon da wurde er ja abgelehnt ohne Ende. Aber dann lässt er sich von einer Heidin nötigen, Gemeinschaft mit ihr zu haben und sie zu heilen. Auch wir sind in vielen Aufforderungen im Neuen Testament von Paulus und Petrus aufgerufen, in erster Linie untereinander diese Gemeinschaft zu suchen, anzustreben. Und ich weiß, das Wort Gemeinschaft ist so ein abgenutzter Begriff. Ich habe jetzt neulich nochmal gehört, auch hier in der Gemeinde, ne, gibt es sehr unterschiedliche Ansichten, was Gemeinschaft ist und ja, dass man das ganz schnell gegen einen Baum fahren kann und dass das gar nicht so ein harmloser Begriff ist, ohne Brisanz, sondern das, ne, das ist schon ein großes Thema. Und ich glaube aber, dass wir Menschen nicht nur auf Gemeinschaft angelegt sind, sondern diese Gemeinschaft suchen. Ein schönes Beispiel, was mir immer einfällt, ist, wenn Menschen einladen zur Gemeinschaft, also oft wird das auch als Geselligkeit so bezeichnet. Ich kann mich noch erinnern, ich habe in der Zeitung entdeckt, ist ein paar Tage her, in Duisburg gab es einen Tauchclub, der hat eingeladen, ne, alle Leute, ne, vorbeizukommen und dieser Tauchclub hat in einem See goldene Eier, die wurden da versteckt, die haben die hochgeholt, das war sozusagen jetzt etwa zu einer Jahreszeit wie jetzt, ne, so das letzte Mal, wo die getaucht sind und die Leute waren eingeladen, es gab Kaffee, Kuchen, ne, habt Gemeinschaft. Ich meine sogar, das Wort Gemeinschaft wäre in dieser Zeitungseinladung aufgetaucht. Und weil ich selber früher mal, ne, getaucht bin, 10 Jahre lang, habe ich Elke und unsere damals beiden Kinder geschnappt und dann sind wir zu dem Tauchclub hingefahren, ne, um Gemeinschaft zu haben. Nichts mehr. Also ich wollte nicht tauchen, das, ne, das war schon ein bisschen frisch, als haben andere gemacht, Kaffee und Kuchen. Ne? Und wir waren eine Stunde da und von der einen Stunde saßen wir 55 Minuten zu viert an einem Tisch allein und kein Mensch hat uns angesprochen. War das Gemeinschaft? Also die haben die Eier, ne, die Eier, ne, die wurden alle gefunden. Also 12 Eier waren das, 12 goldene Eier. Ne, die haben die alle gefunden. Toll. Nee, das war mir sowas von egal, ob die Eier finden oder nicht. Ne, wir haben uns Kaffee und Kuchen geholt und kein Mensch hat mit uns gesprochen. Ne, und ich habe auch so ein bisschen geguckt, so, ne, wo sitzen vielleicht die ein bisschen auch, ne, offen wären für Gäste. Also ne, die saßen so an Tischen, so auch schön zusammen, die kannten sich da alle. Es war auch nicht möglich, irgendwo anzudocken. Ne, dann sind wir aufgestanden, gegangen und dann hat, glaube ich, noch einer Tschüss gesagt oder so, ne, in den letzten Minuten. Bitte? Das war gemein, ohne Schaft. Genau. Menschen suchen Gemeinschaft. Und wo, wenn nicht bei Gott, sollen sie diese Gemeinschaft finden? Und wer, wenn nicht wir, sind ausgewählt, Gemeinschaft zu leben? Und für alle die, die irgendwelche negativen Erfahrungen mit Gemeinschaft haben, setzt einfach den Schalter nochmal auf Null und gebt euch und den Menschen, die die Gemeinschaft suchen, einfach nochmal die Chance, neu Gemeinschaft zu entdecken. Wir sind geprägt von unseren Erfahrungen, ja, auch von negativen Erfahrungen, von Enttäuschungen. Und trotzdem, so wie Gott uns jeden Tag neu einlädt, mit ihm Gemeinschaft zu haben, so sollten auch wir nicht aufgeben, den Menschen gegenüber Gemeinschaft anzubieten, die Gott durch dich und mich erreichen möchte. Wir haben in der nächsten Zeit einige Sachen. Die Erntedankfeier. Wir haben am 31. Was ist am 31. Oktober? Was ist das für ein Tag? Sehr gut, richtig geantwortet. Genau, wenn ich mein Handy, ne, habe ich den Kalender das erste Mal benutzt. Wisst ihr, was da am 31. drin steht? Nee, da steht schon gar nichts mehr mit Reformationstag drin, da steht nur Halloween drin. Nur noch Halloween, also nicht beides, wie in manchen Kalendern, nur noch Halloween. Da wollen wir ein Lutherfest, eine Lutherparty feiern. Ja? Am 31. 18 Uhr, könnt ihr schon mal merken. Und wir nennen es extra Party. Ja? Also damit wir auch damit die Nachbarn einladen können. Und im Dezember soll es nochmal einen Adventsgrillen geben. Möglichkeiten, wo wir Menschen einladen können zur Gemeinschaft. Da wird es keine 20-minütige oder 25-minütige Predigt geben. Da steht der Gemeinschaftsaspekt im Mittelpunkt. Und dann geht es auch noch darum, die Menschen, die ohne Gott leben, zu lieben. Wenn ich bei mir durch das Schwimmbad laufe, dann sehe ich eine Menge Menschen, die ich normalerweise nicht als liebenswürdig einschätzen würde. Ich will jetzt hier nicht weiter darauf eingehen, was das für Leute sind, ne, kann jeder so überlegen. Und ich staune, dass mir manchmal Gott seine Augen ausleiht, wenn ich durch dieses Bad gehe. Und es ist erstaunlich, dass es dadurch gelingt, nicht weil ich mich anstrenge und mir sage, oh, die müsste ich ja irgendwie erreichen, sondern wenn ich Gott um seine Augen bitte, kann ich die Menschen anders sehen, liebend. Also nicht liebenswürdig, sind die gleichen Menschen, machen die gleichen Sachen wie, ne, wie vorher. Und trotzdem kann ich die Menschen mit anderen Augen sehen. Und das ist eine ganz tolle und wichtige Erfahrung. Und so kann ich auch, kann ich noch erinnern, im Sommer, wir haben einen türkischen Stammgast, einen älteren Mann, ne, der hat mir hat uns allen so eine Büchse Bier angeboten. Ne, hab ich natürlich genommen, später getrunken. Ist ganz klar. Und wenn sich eine Gelegenheit ergeben würde, über Gott, über Jesus ins Gespräch zu kommen, immer wieder gern. Weil ich ihn für Christus gewinnen möchte. Und weil ich mit ihm Gemeinschaft haben möchte. Weil ich ihn mit Gottes Augen gesehen habe. Und Respekt, das ist auch so ein Begriff, der wird immer sehr inflationär in der letzten Zeit benutzt. Respekt ist mehr als nur Toleranz, ist vielmehr eine Haltung der Empathie, des Einfühlens des Gegenübers, der Versuch, die Welt aus der Perspektive Gottes zu sehen. Das Geheimnis eines Dialoges, wie es hier zwischen Jesus und dieser syrophönizischen Frau stattfand, ist, dass wir für neue Einsichten offen werden. Jesus hätte das auch einfach beenden können und sagen können, mein Wahlprogramm ist Juden für Juden. und du, nee, du passt da nicht rein. Ne? Mal sehen, wer was für dich tun kann. Dass wir offen sind für neue Einsichten und bereit sind, lang gehegte Annahmen auch in Frage stellen zu können. Müssen ja nicht alle sein, aber zumindest diese Offenheit. Natürlich ohne dabei Jesus zu verleugnen. Die besten Gespräche in dem Schwimmbad hatte ich mit einem buddhistischen Arbeitskollegen. Und nur dadurch, dass ich mir erstmal seine buddhistische Lehre angehört habe. Wenn ich die von vornherein abgeblockt hätte, hätte ich dem auch nichts von Jesus sagen können. Vor allen Dingen kann das nur dann gelingen, wenn wir von Herzen sprechen, von dem reden, was dir wirklich wichtig ist. Und jedem die Zeit geben, die er auch zum Sprechen braucht. Die Mission Gottes, erst die Juden und dann auch die Heiden zu erreichen und ihnen dieses ewige Heil anzubieten, zeigt sich hier in einem Dienst und in einer Gemeinschaft, den und die Jesus hier mit dieser fremden Mutter leistet. Bist du bereit zu einem Dienst mit Gemeinschaft in der Mission Gottes in Oberhausen? Amen.